Ich möchte Sie heute gern ein bisschen was erzählen über die Herr-Moll-Messe und versuchen, wenn das nicht schon längst der Fall ist, Ihre Begeisterung dafür zu erwecken. Das ist ein Werk, das mich ein ganzes Leben lang nie losgelassen hat. Ich erinnere mich noch deutlich, dass ich es als Neunjähriger zum ersten Mal gehört habe. Da hatte ich gerade meine ersten Lateinstunden und ahnte zum Beispiel, was Resurrexit heißt, er ist wieder auferstanden, und war also ganz glücklich, dass ich hier und da den Text verstand. Aber unabhängig davon hat mich die Musik damals schon als Neunjähriger so fasziniert, dass ich ganz betroffen aus dem Konzert rausgegangen bin. So ein ähnliches Erlebnis der Unmittelbarkeit hatte ich sehr viel später. Ich habe die Messe in Hiroshima dirigiert und da hörte ich beim letzten Satz, Dona Nobis Pacem, schenk uns Frieden, ein komisches Geräusch hinter mir, Scharren und unangenehmes Geräusch. Ich war verwirrt, sogar ein bisschen böse, weil die Musik sehr leise, fast schüchtern beginnt. Dann ließ der Schlussapplaus sehr lange auf sich warten. Als er endlich einsetzte und mich umdrehte, sah ich, dass die Menschen in Hiroshima, wo diese Bitte natürlich eine besondere Bedeutung hat, alle aufgestanden waren. Also die Japaner, obwohl sie sicher nicht sehr viel mehr Latein verstanden hatten als ich als Kind und ganz gewiss nichts von den theologischen Hintergründen, waren doch so ergriffen von dieser Musik. Das sage ich Ihnen nur, um Ihnen Mut zu, denjenigen von Ihnen Mut zu machen, die sich dem Werk neu und zum ersten Mal nähern. So beginnt es. Diese ersten vier Takte wirken wie ein qualvoller, markerschütternder Urschrei, wie das Artikulieren eines heftigen, bedrängenden Urschmerzes. In dissonanten Akkordballungen wird wiederholt das Wort Kyrie ausgestoßen. Wie ein Ertrinkender verzweifelt seine Arme hochwirft, so recken sich auf das Eleison drei Klänge nach oben, Sie haben es gehört. Im letzten Takt durchschreiten die Geigen unter Seufzern eine ganze Oktav und das Ganze endet auf der spannungsvollen Dominante der Tonart. Wir wissen nicht, warum der Hörer klagt, welcher Schmerz gemeint ist, und wir erfahren es auch nicht, denn er wird nicht benannt. Es ist jeder Schmerz gemeint, jede Verletzung, jeder Verlust, jede Verzweiflung, auch jedes eigene Versagen. Vielleicht wirklich ein Urschmerz, der, so eine Theorie der Urschreitherapie, jedem Schmerz zugrunde liegt. Jedenfalls verleiht die Musik, das ist das Wesen von Kunst, diesem Schrei, wie jedem Gefühl, Übertragbarkeit. In diesen Takten kann sich jeder erkennen, seinen Schmerz, seine Verlorenheit, seine Ängste, seine Verzweiflung, auch sein Versagen wiederfinden. Es ist etwas Archetypisches in unseren Gefühlen. Angst und Schmerz sind ein Begleiter eines jeden Lebens. Wir entkommen ihnen nicht, indem wir sie verleugnen, verdrängen oder ihnen mit Erklärungen einen Sinn zu geben versuchen, sondern wir befreien uns von ihnen, indem wir ihnen Ausdruck geben. Als vorgegossene Form, in die wir unseren Schmerz eintragen, als Ventil, durch das der Kessel der bedrängenden Emotionen sich entladen kann, dient Musik. Sie kann helfen, nicht an einem unartikulierten Schrei zu ersticken. Hier wird der Schrei an den Kyrios, an den Herrn gerichtet. Vielleicht ist dies die wichtigste Urerfahrung, die wir im Leid machen, diese bittere Kränkung, die uns Sigmund Freud bewusst gemacht hat, nämlich, wir sind nicht Herr im eigenen Haus. Anders sind Gefühle nicht zu erklären, die oft gegen unseren Verstand, gegen bessere Einsicht uns lenken und bestimmen. Gefühlen kann man nicht befehlen. Oft werden wir von ihnen beherrscht, wie von fremden, unheimlichen Mächten, selbst in positiven Gefühlen sind wir Gefangene, wenn wir verliebt sind, wenn eine Idee uns packt. Ist es dann nicht einleuchtend, einen Herrn anzurufen, der über all das wacht und lenkt? Hier wird der Gott als Herr angerufen. Aber Gott hat viele Namen. Keiner kann ihn wirklich nennen. Das ist das Wesen von Transzendenz. Jeder Name ist nur eine Übersetzung. Oft, nicht nur im Christentum, sind die Namen eine Umschreibung der Wirkungen des Gottes. So steht im Text der Messe beispielsweise Rex, König, für seine Allmacht, Pater, Vater, für seine Fürsorglichkeit. Eine Tiefenpsychologin ersetzt in ihren Vorträgen das Wort Gott, das ja so leicht abgegriffen wirkt, mit das Leben selbst. Man könnte auch sagen, die Liebe selbst. Beides wäre biblisch und ersetzte doch nur eine Umschreibung durch eine andere. Aber vielleicht hilft es manchen unter Ihnen, die auch mit diesem Wort ihre Beschwerden haben. Zurück zur Musik. Was in den ersten Takten eruptiv herausgeschrien war, das wird nun ausführlich und eindringlich in einer großen Fuge ausgebreitet. Bereits die Wahl dieser Form ist charakteristisch, denn mit der strengen Form legt Bach der Subjektivität der Aussage gleichsam ein haltendes Korsett an. So kann sie nicht ausufern, nicht in hilfloses Stammeln abgleiten. Die Fuge spricht ihr Anliegen mit einem Thema aus, das in seiner Plastizität ein Wunder an musikalischer Gebärdensprache ist. Dreimal wiederholt es auf dem Grundton H die Anrede Kyrie, verleiht ihr mit solchem Insistieren auf einem Ton Nachdruck. Und dann folgt eine intensive Gebärde des Eleison, des Erbarme dich. Die Hand der Töne greift nach oben, bittend, flehend, ja bettelnd. Und fällt immer mit einem Seufzer resignierend zurück. Qualvoll chromatisch stemmt sie sich ein zweites, sogar ein drittes Mal angestrengt in chromatischer Höherrückung nach oben, nur um dann wieder nach unten zu fallen. Schließlich landet sie auf diesem Leitton, der doch eigentlich in die Sicherheit des Grundtons zurückführen müsste, aber in einer letzten verzweifelten Geste greift die Musik stattdessen in einen gewagten Selbstsprung noch nach oben. Nämlich, das Thema durchschreitet mit seiner Chromatik der Eleison-Töne eine Quart. Diese Figur spielt im weiteren Verlauf der Messe wie überhaupt im Werk Bachs eine große Rolle. In der musiktheoretischen Literatur der Zeit wird sie als Passus Duriusculus, als ein etwas harter Gang beschrieben. Das kann man wohl sagen, denn die Enge der Chromatik gegenüber der Diatonik ist beklemmend. Eigentlich würde die Quart heißen, und nun, das hat etwas Einengendes. Viel deutlicher als mit dieser Vokabel von Passus Duriusculus entschlüsselt sich aber die Bedeutung dieser Notenfolge später durch die Texte, denen Bach sie unterlegt. Den ersten Themendurchgang singen die vier oberen Stimmen des Chores, nämlich zwei Soprane, Alt und Tenor, allein, ohne Abstützung der Instrumente. Erst mit dem letzten, dem Basseinsatz, fallen die Instrumente nach und nach ein und stützen mit gleichen Noten den Chor. Der Chor ist also lange ohne instrumentale Abstützung und ohne tiefste Stimme, quasi ohne Fundament auf sich selbst gewiesen. Es wirkt alles haltlos, ohne Bodenhaftung. Irrend und doch nicht ganz ohne Hoffnung. Nämlich als wollten sie ein Zeichen dafür geben, dass die menschlichen Hilferufe nicht völlig einsam im leeren Klangraum erklingen, ergehen sich zwei Oboen in weitschweifigen Melismen über dem Thema. Die nach dem Forte des Urschreis erschütternde Leere des Klangraums ist also ausgefüllt von den Strahlen zweier kleiner Sonnen. Erst später geben die beiden Oboen diese Selbstständigkeit auf und begleiten den Chor. Eine Fuge genügt nicht. Eine zweite Fuge beginnt nach einem kurzen Orchesterzwischenspiel mit dem Bass. Nach der tastenden Unsicherheit des fehlenden Fundaments in der ersten Fuge, nun also ein De Profundis, ein Schrei aus der Tiefe, der von allen nachfolgenden Stimmen aufgenommen wird, denn auch sie setzen jeweils in nahezu unsanglicher Tiefe ein. Der erste, der Basseinsatz. Der zweite auch sehr tief im Tenor. Was eigentlich ist das Beängstigendere? Die Stille der entwurzelten ersten Klage oder das De Profundis des Aufschreis in der zweiten Fuge? Auf zwei Motive in diesem ersten Satz möchte ich noch hinweisen. Als Zwischenspiele der Fugen gewähren sie gleichsam Erholung von der Dichte und fügen doch den Bitten neue Aspekte hinzu. Das erste Motiv, scheint nur eine belanglose, quasi füllende Formel zu sein. Es entpuppt sich aber als das umgekehrte Thema des nächsten Satzes, des Christe Eleison. Als könne man den Gott nicht anrufen, ohne auch den Sohn, also den Menschen, zu bedenken. Das zweite Motiv bestimmt in beiden Fugen ein kurzes Zwischenspiel. Es ergeht sich in einem ständigen Zitieren des Tritonus, nämlich dieses eigenartig dissonante Intervall von drei Ganztönen, nämlich steht in der antiken Musiklehre für Diabolus in Musica, für den Teufel in der Musik. Als würde die Musik beschwören und immer nur rufen, toi, toi, toi. Was nämlich nichts anderes bedeutet als Teufel weg, Teufel weg, Teufel weg. Eine mittelalterliche, abkürzende Beschwörungsformel, weil man sich nicht wagte, den Teufel voll zu nennen. In beiden Fugen mündet es in eine quälend erschütternde Fortspinnung des Erlesungsthemas. Also da geht es dann. Der zweite Satz, Christe Eleison. Der gewaltige erste Satz beendet die Anrufung nicht. In zwei weiteren wird sie fortgeführt und wendet sich an den Sohn und an den Geist. Der Sohn wird in einem Duett für zwei Soprane besungen. Es fällt auf, dass mit einer bedeutungsvollen Ausnahme Bach in der Messe immer Duette komponiert, wenn der Text sich an Jesus wendet. Ich komme darauf zurück. Gegenüber dem Klangvolumen des ersten Satzes mit seinem vollen Orchester sind hier neben dem Continuo, das heißt den tiefsten Instrumenten des Orchesters, nur die einstimmig spielenden Violinen eingesetzt. Ein durchsichtiger, heller Klang entsteht. Die segnende Gebärde, das Handauflegen des Motivs im Zwischenspiel der ersten Kyrie-Fuge, wird umgekehrt und klingt nun wie eine bittend geöffnete Hand, vielleicht wie ein Kniefall, der von einer langen, ausdrucksvollen Melodiekette aufgefangen und fortgesponnen wird. Diese Musik atmet Zuversicht, fast Fröhlichkeit, als dürfe man den Menschen Jesus als freundlichen Mitmenschen, als Schicksalskumpan anreden. Die beiden Gesangsstimmen singen entweder in Parallelbewegung, da setzen sie zum Beispiel gleich so ein, Christe, Christe, oder kanonisch einander nachfolgend, später Christe. Ich komme auf die Bedeutung dieser zwei Arten zurück. Der dritte Satz, eine abermalige Anrufung des Kyrios, hier ganz gewiss als das dritte einigende Band der Dreieinigkeit zu verstehen, ist wieder ein Chorsatz, wieder eine Fuge, kommt aber sehr viel archaischer daher als der erste. Die ersten beiden Sätze sind im auch damals schon zeitgemäßen Viervierteltakt notiert. Hier weist der altertümelnde Vierhalbetakt, dazu das absolute Gleichgehen der Instrumente mit den Singstimmen auf ältere Vorbilder. Man könnte meinen, um Jahrhunderte zurückversetzt eine Musik von Palestrina zu hören. Ein Symbol für die immerwährende, seit Jahrhunderten immer gleiche Not und den immer gleichen Ruf aus ihrer Tiefe. Der archaisierende Stil wird freilich dramatisch mit Leben erfüllt durch die Intensität der Gebärde und der Harmonisierung. Schon der zweite Ton wird mit einem pathetisch-leidenschaftlichen Akkord, dem neapolitanischen Sextakkord, harmonisiert. Man würde in der Tonart eigentlich erwarten, Aber er schreibt, das Thema kreist um den Grundton der Tonart, um Fis. Ein Motiv, das wir aus vielen anderen Bachwerken kennen. Wer die Matthäus-Version im Ohr hat, blute nur, diese wundervolle Sopran-Arie. Mich erinnert es an den Sklaven des Michelangelo, der im Louvre steht, der, um seine Fesseln abzustreifen, sich ähnlich qualvoll um sich windet, wie hier die Musik. Oder an den ebenfalls sterbenden Laokoon in Rom, der sich aus einem Gewirr von Schlangen und deren zerstörenden Bissen herauszufinden versucht. Der Bass setzt als erster ein, wieder als ein Ruf aus der Tiefe. Die anderen Chorstimmen, Tenor, Altsopran, folgen. Dieser Chorsatz ist also, wie nur wenige in der Messe, nicht fünf-, sondern vierstimmig. Dreimal erklingt ein zweites Thema. Kurz hintereinander eng geführt fallen die Stimmen mit einem synkopischen Einsatz einander ins Wort, in einer Heftigkeit, die noch dramatischer, extrovertierter wirkt als das um sich selbst windende Hauptthema. Nämlich sie singen. Einmal taucht im Bass jener Passus de Ruiusculus auf, den wir schon im ersten Kyrie-Thema gehört haben, wie ein geheimnisvolles Symbol. Am Ende intensivieren Engführungen das Hauptthema, das heißt, das zweite Thema setzt bereits ein, während das erste noch läuft, und lassen sie die ganze Fuge in einer Ballung enden, die atemlos macht. Da heißt es zum Beispiel, und dann setzt bereits die nächste Stimme ein. Diese Engführungen haben natürlich immer etwas unglaublich Dramatisches und Endendes. In drei Sätzen wurde der Erbarmensschrei in einem Dreiklang aufgefaltet. Stand der große Eröffnungssatz in H-Moll, so das Duett, die Anrufung des Sohnes in D-Dur, hier die des Geistes in Fis-Moll. Der Dreiklang, der drei Töne zu einer Harmonie einigt, steht seit alters als Zeichen der Dreieinigkeit. Darüber hinaus umfassen die drei Kyrie-Sätze zusammen genau 270 Takte. Beides natürlich unverkennbarer Hinweis auf die Anrufung der Trinität. Ein ganz kurzer Exkurs zur Bedeutung der Zahlen bei Bach. Der Zahlen, die in der Messe Bedeutung erlangen. Natürlich haben sie zuallererst architektonische Bedeutung. Es ist nicht schwer zu erkennen, dass die geraden Zahlen Bedeutung haben, weil sie Gegensätzlichkeit und in Erweiterung Aneinanderreihung von Gegensätzen, also Vielfalt, ermöglichen. Etwa in dem ständigen Wechsel zwischen betonter und unbetonter Taktzeit im Viervierteltakt. Sie spüren immer diesen Wechsel. Ebenso offensichtlich, dass ungerade Zahlen wichtig sind, weil sie Axialsymmetrie ermöglichen. Also eine Mitte ist umgeben von gleichen Gliedern und ist dadurch geborgen, wie im Körperbau des Menschen. Aber hinter der architektonischen Funktion schwingt immer eine Bedeutung, ein echtes Symbolon, der abgebrochene Teil einer tieferen Wahrheit. Die drei ist, ob in Taktart oder Noten oder Satzfolge, immer eingesetzt zur Verherrlichung der Dreieinigkeit, jener Syntholthese, die die Spannung und Zerrissenheit der Entzweiung überwindet. Die Vier, die übrigens in vielen Sprachen mit viel verwandt ist, verweist über solche Synthese hinaus auf die Vielfalt der Welt. Ihre vier Elemente, ihre vier Himmelsrichtungen, ihre vier Jahreszeiten, auch die ganze Welt der menschlichen Singstimmen, Sopran, Alt, Tenor, Bass, ist in dieser Vierzahl ausgeschrieben. Man kann durchaus den Eindruck gewinnen, die seltene Vierstimmigkeit der Messe verweise auf die Fülle, aber auch auf die Heillosigkeit der Welt. Denn die meisten Chorsätze sind fünfstimmig. Der Fünf scheint ähnlich einigende Mächtigkeit zuzuwachsen wie der Drei. Die Mystiker der Alchemisten suchten nach einer fünften Essenz, die die vier Bekannten, Feuer, Wasser, Erde, Luft, ebenso in sich bündelt und erklärt, wie die heutige Physik nach der einheitlichen Kraft sucht, die den vier bekannten Grundkräften zugrunde liegt. Die Physiker kennen vier Grundkräfte, die starke Kraft, die die Atomkerne zusammenhält, die schwache Kraft, die den radioaktiven Zerfall regelt und die elektromagnetische und die Schwerkraft. Diese fünfte, die Quintessenz, ist ebenso wie die drei eigentlich nichts Neues, sondern das den anderen zugrunde liegende. Bach besetzt die Messe mit fünf Gesangssolisten und es ist meist ein fünfstimmiger Chor, der singt. Oft, wie in der ersten Kyrie-Fuge, ist es der fünfte Themeneinsatz, der das Anliegen auf den Punkt bringt. Dort, Sie erinnern sich, hatte der Bass der Musik endlich festen Boden unter den Füßen gegeben. Alles in diesem Opus Summum, mit der Kunst der Fuge, das Letzte, was Bach uns hinterlassen hat, deutet auf eine verborgene Wahrheit hinter der Wirklichkeit, eben auf eine Quintessenz. Die zwei heiligen Zahlen 7 und 12 als Summe bzw. Produkt von 3 und 4 stehen zum Zeichen dafür, dass sich Himmel 3 und Erde 4 begegnen können. Folgerichtig steht jede Pastorale, die die Begegnung der Engel und Hirten in der Weihnachtsgeschichte schildert, im 12-Achteltakt. Die 24 ist Zeichen ablaufender Stunden, Symbol für den Lauf der Zeit. Solcher Einsatz von Zahlen hat nichts zu tun mit der im Barock beliebten, wohl auch von Bach eingesetzten, der Kabbala nachempfundenen Buchstabenverschlüsselung. Wie gesagt, Bach verwendet sie auch, aber Bachs Praxis ist universeller. Es ist jedenfalls nie von der Hand zu weisen, dass Bach oft solche verborgenen Hinweise im Sinn hatte. Er dachte viel mehr als wir in Symbolen. Das macht seine Musik hintergründig. Aber es ist letztlich nicht wichtig, ob Bach das alles bewusst eingesetzt hat. Sicher stimmt, was Richard Wagner sagte, der Künstler ist der Wissende des Unbewussten. Wenn Bach seinem Werk zusätzliche Informationen mitgegeben hat, so waren sie wohl oft nicht für den Hörer, sondern für seinen Gott bestimmt. Es erinnert an die mannigfachen Beigaben gotischer Figuren hoch an den Kathedralen, die vom Betrachter unten auf der Erde unmöglich gesehen werden konnten und teilweise erst in den letzten Jahrzehnten bei Restaurierungsarbeiten zum Vorschein kamen. Sie scheinen eine stumme Zwiesprache der Bildhauer mit ihrem Gott zu sein. Igor Strawinsky hat auf die Frage, ob er eigentlich mehr für den Hörer oder mehr für sich komponiere, geantwortet, selbstverständlich für Gott. Diese Entdeckungen untermauern zwar den Ernst der Aussagen, aber ich habe als die Hörer sie nicht nötig, um die Botschaft zu vernehmen und ihren Ernst zu spüren. Zahlen als Träger von Symbolen steuern zum unmittelbaren Hörerlebnis selten etwas bei. Schon im nächsten Satz freilich doch. Denn der erste Teil des Gloria mit dem Text Gloria in Excelsis, Ehre sei Gott in der Höhe, steht in einem schwungvoll tanzenden Dreiertakt. Die Fortsetzung, Et in terra pax und auf Erden Fried, dagegen in einem schreitenden, erdenschweren Vierertakt. Der Hörer nimmt diesen Taktwechsel ganz unmittelbar körperlich wahr und hat damit Anteil an seiner tieferen Bedeutung von Dreieinigkeit und Vielfalt der Welt. Man könnte auch schlicht sagen, im Himmel wird getanzt, auf Erden wird mühevoll geschritten. Was wir empfinden, wenn es uns beim Dreiertakt in den Füßen juckt und wir lostanzen möchten, wenn wir beim Vierertakt schreiten oder marschieren wollen, das ist der körperlich erfahrene Teil einer tieferen Wahrheit, ein echtes Symbol. Der Text des Gloria entstammt der Geburtsgeschichte Jesu. Dort wird er den himmlischen Heerscharen in den Mund gelegt. Der Spitzenchor, der die Worte Ehre sei Gott in der Höhe vertont, führt zum ersten Mal die Trompeten ein, die Künder von Herrschern, von Gott. Ein Trompetensignal beginnt, assistiert von fanfarenhaften Dreiklängen in den Streichern und untermauert von mächtigen Oktavschritten im Bass. Man muss nicht die Bedeutung der Oktav kennen, die als das Intervall, das alle anderen in sich birgt und umfasst, nicht nur bei Bach, als Synonym für Gott oder Herrscher eingesetzt wird. Diese grandiose Geste der ausgreifenden Riesenschritte teilt sich ganz unmittelbar mit. Bach genügt dann die Fanfare der einen Trompete nicht, eine zweite, eine dritte folgt, dann übernehmen die Trompeten nur noch stützende Funktionen, indes die beiden Violinen sich weiter in diesen gebrochenen Dreiklängen ergehen. Und schließlich die ersten Geigen in ausgreifender Melodik jubilieren, als würden sie die Hände hochwerfen. "24-Takte-Orchestervorspiel. Die Zahl gliedert sich in 3 Acht-Taktgruppen und hat so architektonische Bedeutung, stiftet Proportionen. Man mag darüber hinaus daran denken, dass dieses Lob alle 24 Stunden am Tag umfassen soll. Nach dem instrumentalen Vorspiel übernimmt der Chor mit Alt und Tenor vorpreschend das Trompetenmotiv. Die singen, wofür er dann blockhaft fünfstimmig dieses Gloria in Excelsis intoniert. Die beiden Hauptmotive des Vorspiels bestimmen weiter das Geschehen. Immer wieder die Trompetenfanfaren im Orchester oder Chor, immer wieder gebrochene Dreiklänge und immer wieder dieser Charakterakt von Jubel und Freude. Dann, genau nach 100 Takten, bricht die Musik ab, der tänzerische Dreiertakt bricht ab, in schreitenden vier Vierteln, dazu in erniedrigtem G-Dur, werden die Worte et in terra pax hominibus und auf Erden Fried den Menschen intoniert. In Synkopen stolpernd setzen die Stimmen ein, als ahnten sie die Unerreichbarkeit des Gewünschten. Dieses kleine Motiv mit seinen abphrasierenden Sekunden kennen wir aus Bachs Werk sehr gut, es kommt sehr oft vor, zum Beispiel im Schlusschor der Matthäusversion im ersten Teil, O Mensch, bewein deine Sünde groß. Immer spricht es von Tränen oder Seufzen, übrigens durch die ganze Musikgeschichte bei Dorschak oder Mussorgsky, Brahms, überall findet er sich. Es ist tatsächlich ein Urmotiv, und jeder hört es mit gleichen Gefühlen. Ein echtes Symbol, dessen abgebrochener Teil seine Entsprechung im körperlichen Vorgänge, nämlich Entspannung und Entspannung hat. Die Menschen müssen bei der scheinbaren Aussichtslosigkeit auf Frieden seufzen. Als könnten auch die Engel die Worte nur mit resignierendem Seufzen vortragen, so sind sie aus dem Himmel des fröhlichen Lobtanzes in die kalte Welt der Wirklichkeit vertrieben. Nachdem das Motiv vom Chor und Orchester mehrfach akkordisch vorgetragen ist, erfährt es seine Fortsetzung und Vervollkommnung in einer ausgedehnten Fuge. In ihrem Thema ist der Textschluss, den Menschen seines Wohlgefallens, auch erst nur als fast unbedeutendes kadenzierendes Anhängsel zum seufzenden Beginn vertont. Da fängt das an. Pax hominibus bona voluntatis. Dann aber, als besennen sich die Engel des so fast unachtsam dahergesagten bona voluntatis, werden nur diese zwei Worte mit einem neuen Motiv als Kontrapunkt zum jeweils nächsten Einsatz des Fugenthemas wiederholt. Nun erobern die Noten sich in einem kühnen Dreiklang die Oberoktav und beginnen in dieser hohen Lage eine freundlich lächelnde Choratur. Freundlich lächelnd, wie eben ein Vater auf die Unarten seiner Kinder reagiert, darf das Thema wohl verstanden werden. Nach einer groß angelegten Fuge folgen als dritter Abschnitt wieder akkordische Blöcke, nur mit dem seufzenden Et in terra pax, dann als vierter Teil eine weitere große Fuge und schließlich als fünfter Absatz wieder akkordische Blöcke. Wirklich eine Quintessenz, dieser letzte Block, denn dieser letzte Abschnitt lässt aus der akkordischen Beteuerung des Et in terra pax noch zweimal das Fugenthema aufblühen. Er vereinigt also die Homophonie der akkordischen Blöcke mit der Polyphonie der beiden Fugen. Die erste Trompete, die das letzte Fugenthema in der Oberoktav strahlend überhöht signalisiert, das ist eine grandiose Zusage, trotz der Seufzer. Fünfstimmigkeit im Chor, Fünfteiligkeit in der Form, verweisen auf die Bedeutung dieses Textes. Das Gloria hat seit Urzeiten seinen Platz im Gottesdienst beider christlicher Kirchen. Bald schon wurde ihm ein ausgedehnter Hymnus, das Laudamus Te, hinzugefügt, als Erweiterung, als Kommentar. Seinen ausgedehnten Text gliedert Bach in einer übergreifenden Form, wie wir sie aus vielen seiner Werke kennen, nämlich in strenger Axialsymmetrie, hier von 7 Sätzen. Einer Symmetrie, die im Text nicht angelegt ist. Der ganze Kreis des Instrumentariums wird ausgeschritten, denn jede Instrumentengruppe ist vertreten mit einer Soloeihe. Die Violine für die Streicher, die Flöte für die Labialinstrumente, die Oboe für die Rohrblattinstrumente, das Horn für die Blechblasinstrumente. Den ersten Satz, die Arie Laudamus Te, übergibt Bach einer überaus virtuos geführten Solovioline, Streichern und jenem zweiten Sopran, den wir im Gloria als zögernd letzte Stimme der Fugen, gleichsam als besiegelnde Quintessenz kennengelernt hatten. Die ganze Arie steht A-Dur, das ist eine Quinte höher als die Grundtonart D-Dur. Es ist gleichsam ein Musizieren im Himmel. Wir erinnern uns vielleicht an den Eingangschor zum fünften Teil des Weihnachtsorturms. Auch dort wird die Grundtonart D-Dur so um eine Quinte erhoben, um dem himmlischen Musizieren Ehre sei dir Gott gesungen, strahlenden Glanz zu verleihen. Die Arie wird geprägt von übermütigen Rhythmen der Solovioline. Auffallend besonders fröhlich steppende Synkopen, da heißt es nämlich... sowie die ständige Wiederholung des aufrüttelnden anapästischen Rhythmus kurz, kurz, lang. Der geht so. Er stürmt ein ganzer Dezim aufwärts. Bemerkenswert freilich, dass auch in dieser Lobarie dem Getümmel von Übermut die Seufzersekunden nicht fehlen. Oft hören wir... sogar wenn die Sängerin das Adoramus oder sogar das Glorificamus singt, unterstreichen sie den Text, als wüssten sie von der Schwachheit und Unvollkommenheit unseres Lobens. Auch diese Arie ist wie alle, axialsymmetrisch geformt und gibt so dem Jubel der Anbetung Halt und Bergung. Dabei ist, wie oft bei Bach, das Da Capo als die Wiederholung des ersten Teils nicht nur freigestaltet, sondern gegenüber dem Original ersten Teil verkürzt. Eine gleichsam perspektivische Verengung, wie wir sie nicht nur optisch erleben, sondern auch in unserem Zeitgefühl, etwa wenn wir einen Weg gut kennen und zum zweiten Mal gehen und er uns deutlich kürzer erscheint. Das anschließende Gratias Agimus, wir sagen Dank, setzt den Text fort. Es ist interessant zu beobachten, wie Bach zusammengehörige Texte aufspaltet und so einzelnen Passagen charakteristischen Ausdruck verleiht. Wir werden noch ganz drastische Beispiele hören. Hier scheint es so, als könne zwar der Jubel des Lobens und Anbetens einer individuellen Solostimme anvertraut werden, obwohl auch davon wir die Rede war. Aber der Dank, der kann wohl nur mit vollem Chor, mit der ganzen Schar der Musiker vorgetragen werden. Der Satz ist die Parodie eines Kantatensatzes auf den inhaltlich ähnlichen Text »Wir danken dir, Gott, und verkünden deine Wunder«. In beiden Texten, hier und in dem Kantatentext, sind deutlich zwei verschiedene Gedanken ausgesprochen. Diese Textgestalt hat Bach veranlasst, eine groß angelegte Fuge mit zwei Themen zu schreiben. Dem Gratias Agimus wird ein majestätisch, würdevoll, in breiten, altertümenden Takt daherschreitendes Thema unterlegt. Dem Propter Magnam Gloriam wegen deines großen Ehre ein bewegteres Thema, das insbesondere das Gloriam, also die Ehre, mit einer langen Achtelbewegung betont. Propter Magnam Gloriam tutuam. Jeder der beiden Themen trägt zunächst einzeln verfugt nacheinander seinen Text vor. Wenig später erklingen die beiden Themen miteinander, die beiden Texte also übereinander. Da heißt es dann so, oben das erste Thema, unten das zweite. Nach der Mitte des Satzes beginnt eine letzte Durchführung des ersten Themas, wieder von unten, vom Bass her aufgebaut. Sie wird nach dem Einsatz der vierten der Sopranstimme von zwei Trompeten mit eigenständigen Einsätzen überhöht. Die bisherige Vierstimmigkeit wird jetzt zur Sechsstimmigkeit erweitert, ein grandioser Höhepunkt, der den Satz auf den Umfang von vier Oktaven ausweitet. Man kann sich schwerlich einen großartigeren, festlicheren Dank vorstellen. Wie mag sich der Gott fühlen, der solche Ovationen enthält? Die nächsten drei Sätze gehören textlich eng zueinander. Der erste vertont überhaupt nur eine Anrede, Domine Deus Rex Celestis. Hier entschlüsselt der Text, warum Bach immer in der Messe ein Duett einsetzt, wenn er Jesus anredet. Denn die beiden Sänger reden zwei verschiedene Personen an. Zuerst nämlich Domine Deus Rex Celestis, dann kanonisch nachfolgend Domini Fili Unigeniti Jesu Christi. Die eine Stimme spricht also vom allmächtigen Vater, die andere vom eingeborenen Sohn Jesus Christus. Jesus kann nicht anders als zusammen mit dem Vater angesprochen werden. Zur Verherrlichung sind die beiden hohen Stimmen aus dem Quintett eingesetzt, also erster Sopran und Tenor. Sie tragen jeweils den anderen Text vor und folgen sich dabei imitatorisch. Also der Tenor setzt ein mit Do, Bombine und der Sopran. Dann bewegen sie sich aber in langen Ketten, in Parallelen. So die Nachfolge des Sohnes in der Imitation und zugleich deren Einssein demonstrierend. Im dritten Teil der Arie wird nur das Agnus Dei als das Lamm Gottes angerufen. Von der strahlenden Grundtonart G-Dur weicht dort die Musik nach Moll aus. Und nun singen die beiden Stimmen immer in Parallelbewegung. Der Sohn verschmilzt vollends mit dem Willen des Vaters. Im 16-taktigen Vorspiel dieses Duetts erklingt das Grundmotiv der Arie dreimal nacheinander zwischen Flöte und ersten Violinen, nämlich, das ist die Flöte, dann spielen die Geigen und dann wieder die Flöte. Danach breitet sich die Flöte in einer Kette von Seufzerfiguren aus. Schließlich spielt die Flöte drei Klänge, als würde sie beschirmend, segnend ihre Hand über den Hörer halten. Die ersten Violinen beantworten diese Geste in Gegenbewegung. Es ist, als würde der Hörer von oben beschützt und von unten gehalten. Die Streicher spielen mit Dämpfer und schaffen damit eine ganz eigene, fahle Stimmung. Alles ist ja nur die Anrede dessen, der die Sünde der Welt trägt. Aber dennoch ein himmlisches, ja nahezu heiteres Flötenkonzert. Die Musik quillt über von einer Verherrlichung der Trinität. Immer dreimal hintereinander erklingt das Grundmotiv. Dreiteilig ist die Form und selbst die Taktzahl des ganzen Satzes, nämlich 3x30 Takte, glorifiziert die drei. Daran angehängt sind nur vier letzte Takte, deutlich nicht mehr zum Arie gehörig, sondern als Appendix, als modulierende Überleitung zum folgenden Chor, dem Qui tollis peccata mundi miserere nobis, der du trägst die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Auch das eine Parodie. Der Chor steht, wie könnte es anders sein, wieder in H-Moll, jener Tonart, die mit dem Kyrie Eleison-Thema Beruf die ganze Messe eröffnet hatte. Die Bitte des Satzes kann wohl nicht mehr zwei Sängern, sie muss allen Stimmen übertragen werden. Allen, das heißt hier aber wieder nur vier Stimmen. Die ganze Welt, aber auch ihre Heillosigkeit, ihre Erlösungsbedürftigkeit schwingt mit. Dazu ist der Satz als vierter Satz, also in der Mitte des großen Laudamus-Zyklus vertont. Solche Zentrierung ist nicht zufällig, das werden wir später im Credo erfahren, sondern diese Mitte hat eben eine besondere Bedeutung. In einem Dreivierteltakt fleht jede Chorstimme mit einem abfallenden Moll-Dreiklang, in schwer pulsierenden Repetierungen und einer verzweifelt sich aufreckenden Sext. Qui tollis peccata mundi. Zweimal mit dem Zusatz miserere nobis, erbarme dich unser. Einmal mit der Bitte suscipe deprecationem nostram, erhöre unser Gebet. So entsteht eine Form, die mit ihrem Takt und ihrer dreimaligen Anrufung wieder unter allem schwermütigen Flehen eine Apotheose der Dreieinigkeit gleichkommt. Das schwere Pulsieren im Thema halten die Continuo-Stimmen, also die tiefen Stimmen im ganzen Satz durch. Sie spielen. Man spürt das lastende Gewicht dieser Peccata Mundi, dieser Sünden der ganzen Welt. Alles wird unterstrichen durch eine lang anhaltende Seufzerfigur in den Bratschen. Die spielen nämlich immer. Aber wie ein Lichtblick, ein Hoffnungsschimmer in aller Dunkelheit, setzen nach wenigen Takten zwei Flöten ein. Immer wechselweise legen sie einen Kranz von leuchtenden 16. Noten über die Finsternis dieser Musik. Wir hören uns diese Stelle mal an, im Zusammenhang ist sie besser darstellbar als auf dem Klavier. Und jetzt die Flöten. Die folgende Altarie Qui sedis ad dextram patris, der du sitzt zur Rechten des Vaters, setzt den Text fort. Die verherrlichende Feststellung, dass der Angerufene zur Rechten Gottes sitzt, übergibt Bach der Altstimme, jener Stimme, die wir aus allen Werken Bachs als die einer weisen, anteilnehmenden Frau kennen. Man kann sich gut vorstellen, dass jene Maria gemeint ist, die in vielen Darstellungen des jüngsten Gerichts neben Jesus steht und also bezeugen kann, dass der zur Rechten Gottes sitzt. Neben der Altistin ist eine Oboe d'Amore mit ihrem weichen, lieblichen Klang eingesetzt. Sie wird vom Streichorchester begleitet. Die ernste H-Moll-Tonart des vorausgegangenen Chores ist beibehalten, dessen Dreivierteltakt in einen leichteren Sechs-Achtel-Takt gewandelt. Auch die Dreiteiligkeit der Form wird fortgeführt, nämlich drei große Gesangsblöcke werden jeweils von einem instrumentalen Vorspiel eingeleitet. Das Grundmotiv beginnt zweimal mit einer Wechselnote um den Grundton, als wolle es beteuern, ja, gewiss. Alsbald fächert es sich auf zu einer langen Kette von 16. Noten, die wie ein Lorbeerkranz um den Besungenen wirken. Im folgenden Quoniam tu solus sanctus tu solus altissimus setzt Bach zur Verherrlichung des Höchsten die tiefste Stimme ein, den Bass. Ein Horn nach Violine, Flöte und Oboe als Vertreter der letzten Instrumentengruppe bestimmt den majestätischen Charakter der Arie. Die Streicher, vom Continuo, also von den tiefen Instrumenten abgesehen, schweigen. Stattdessen begleiten zwei Fagotte, also wieder tiefe Instrumente, ausschließlich tiefe Lagen. Bodenständig, feststehend. Es entsteht mit der Gesangsstimme ein fünfstimmiger Satz. Das Grundmotiv der Arie ist ein starkes Bild der Totalität Gottes. Es ist von der Oktav geprägt, dem Intervall, das alle anderen in sich umfasst. Und es ergibt von vorn wie von hinten gelesen gleiche Notenfolge. Also wenn ich jetzt rückwärts spiele, kommt genau das Gleiche raus. Ich komme später auf diese sehr bedeutungsvolle Eigentümlichkeit zurück. Ein Dreivierteltakt und eine Dreiteiligkeit der Form tragen zur Glorifizierung der Drei ebenso bei wie verherrlichende Koloraturen, besonders auf das Wort Dominus, Herr. Da singt der Bass Do. Drei Takte lang Koloraturen auf Dominus. Das instrumentale Nachspiel gleitet unmittelbar hinein in die abschließende Beteuerung Cum Sancto Spiritu in Gloria Dei Patris, mit dem Heiligen Geist, in der Herrlichkeit des Gottes. Ein Jubelchor, wie er selbst in seinem Überschwang selbst Bach selten gelungen ist. Mit welchem Feuer, welcher Leidenschaft, welcher exaltierten Freude kann Bach Worte aufwerten, die gewöhnlich im Gottesdienst nur als fast unbeachtete Schlussformel wahrgenommen werden. Ein Überschwang von vielen Motiven türmt sich im Chor und Orchester übereinander, nämlich erstens insistierendes Pochen, zweitens aufgeregt nach oben fahrendes Skalen, Entschuldigung, drittens herrschaftliche Dreiklangsbildung in Trompeten oder im Chor oder in den Streichern, viertens hin und her schwingenden Oktaven in tiefen Instrumenten, Zeichen des Umfassenden. Fünftens lang anhaltende Noten auf die Worte Gloria und Patris zum Zeichen der Dauerhaftigkeit. Der Chor hält diese Note einfach aus auf dem Wort Gloria bzw. Patris. Und letztens, sechstens übermütige Koloraturen auf das Wort Gloria. Wir hören das auch einmal im Zusammenhang, damit Sie diese unglaublich übereinander stolpern, fast möchte ich sagen, von den sechs Motiven hören. Die langen Noten. Koloratur. Dankeschön. Das alles nur ganze 36 Takte lang, dann setzt eine Fuge ein, zunächst im Chor ohne Abstützung der Instrumente. Ihr Thema springt mit einer Quarte in den Grundton, jubelt in einer mehrfach nach oben greifenden Geste auf dem Wort Gloria. Spirit. Tu in glo, ho 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 ho, Gloria Dei Patris, Amen. Dann kontrapunktiert sie den Einsatz der jeweils nächsten Stimme mit einer endlosen Koloratur auf das Wort Amen, dessen händeklatschende Akklamation im Hebräischen, das heißt nämlich wahrlich es geschehe, wird musikalisch mit einer Stringenz vorgetragen, wie Sprache sie allein nie herstellen könnte. Da singen die Stimmen Amen. Nach einem Zwischenspiel mit der akkordischen Motive des Anfangs folgt eine zweite ausgedehnte Fuge, jetzt mit allen Instrumenten verstärkt. Sie besticht durch ständige Engführung des Themas und zwar nur mit Scheineinsätzen. Das heißt, es setzt immer nur die drei oder vier ersten Noten der Themenkopf ein, als würde ein Hexenmeister gleich vier oder fünf Kaninchen hintereinander aus der Musik heraus, aus dem Hut zaubern. So singen die Stimmen da, kum sang, kum sang, kum sang, kum sang. Der Hörer wird verwirrt, weil er wirklich denkt, es sind vier ein oder fünf Einsätze. In Wirklichkeit ist es nur ein Fugenabschnitt. Ein letzter Abschnitt arbeitet wieder mit dem akkordischen Material des ersten und dritten Formteils. Die erste Trompete krönt ihn mit einer Koloratur und kecken Rhythmen. Fünf Stimmen im Chor, Fünfteiligkeit in der Form, wahrlich eine Quintessenz allen Jubelns, aller Verehrung. Wir hören den Schluss, diesen Jubelschluss mit der Trompete vom Cum Sancto Spiritu. Bis hierher kennen wir die Bestimmung der Musik. 1733 hat nämlich Bach Kyrie und Gloria, also alle bisherigen Sätze, dem sächsischen, katholischen, kurfürsten und polnischen König Friedrich August III. Überreicht, um den Titel Hofkompositeur zu erlangen. Dies, um sich vor Angriffen der Leipziger Obrigkeit zu schützen. So, nicht als ganze Messe, sondern als Missa Brevis, als Kurzmesse, war das Werk in beiden Konfessionen zu gebrauchen. Es erklang möglicherweise schon in Leipzig bei einem Besuch dieses sächsischen Kurfürsten, ziemlich sicher aber zu dessen Ehren bei einem nachmittäglichen Sonderkonzert in Dresden, als er ihm die Noten übergab. Es ist nicht wahrscheinlich, aber doch möglich, dass andere Gelegenheiten zur Aufführung für diese Teile, wie für das bereits vorher entstandene Sanctus, auch in Leipzig bestanden. Jedenfalls ist auffallend, dass Bach sich in den Jahren nach 1730 von den deutschsprachigen Texten abwandt. Es entstanden insgesamt 5 solcher Kurzmessen mit Kyrie und Gloria und 5 Sanctus-Vertonungen. Als er dann nach 1740 daran ging, eine dieser Missa Brevis-Vertonungen zur Missa Tota, zur ganzen Messe zu ergänzen, wählte er sicher die zur Vervollständigung aus, die ihm selbst am vollkommensten erschien. Auch die meisten jetzt neu hinzugefügten Sätze übernehmen ältere Kompositionen, unterlegen den Messetext, verbessern aber das Vorbild oder fügen sogar völlig neue Gedanken hinzu. So wirken diese Parodien keineswegs als Notlösung, sondern sie wirken geradezu, als seien sie die endgültige, ausgereifte, eigentliche Fassung, nämlich die, die Bach als letztes komponiert und korrigiert hat. Was hat aber Bach überhaupt veranlasst, die Messe zu vervollständigen? Die Verwendung dieser ergänzten Sätze in seiner Kirche erscheint angesichts der gewaltigen Ausmaße und der strengen Zeitvorgaben für Kirchenmusik im Leipziger Gottesdienst unmöglich. So unüblich es in dieser Zeit gewesen sein mag, es bleibt eigentlich nur die unwahrscheinlich klingende Feststellung, dass Bach am Ende seines Lebens beabsichtigte, ein in seiner Aussage universales, auch ökumenisch beide Kirchen verbindendes Werk zu schaffen, indem er all seine Gedanken und Gefühle vereinigte, von tiefer Klage bis zu exaltiertem Jubel, von zögerndem Zweifel bis zu festem Vertrauen, von der Schilderung grausamer Wirklichkeit bis zu strahlender Vision. Ebenso wie er viele musikalische Stile verband, vom altkirchlichen Gesang bis zur neapolitanischen Oper, und unterschiedliche Satztechniken zusammenführte, vom Konzertsatz über die Motette, über die Da Capo-Arie zu Fuge und Kanon. Ein Gebäude von einzigartiger gedanklicher Vielschichtigkeit und emotionaler Tiefe. Eine Aufführung wohlgemerkt, hatte er sicher nicht im Sinn. Es ist sogar, wie ich finde, einleuchtend unterstellt worden, dass Bach bei der Niederschrift der letzten Sätze die Nähe seines Todes spürte. So wirkt die Handschrift des Autografs in zunehmendem Maß ungelenk. Wir brauchen aber solche Spekulationen nicht, um zu spüren, dass diese Musik mit einem tiefen, endgültigen Ernst geschrieben ist und zum ergreifendsten und zugleich vollkommensten gehört, was abendländische Musik hervorgebracht hat. Ich wende mich jetzt diesen neuen Sätzen zu, ab dem Credo, und frage, ob Sie 3 oder 4 Minuten Pause haben möchten. Ich sehe Nicken, dann machen wir auch bitte wirklich nur eine kurze Pause. Nach 4 Minuten oder 5 Minuten beginne ich wieder. Dankeschön. So, ich plage Sie nicht mehr so lange wie zu dem ersten Teil, weil ich schon so viel gesagt habe und jetzt wissen Sie schon so vieles. Also das Erste, was nun als Ergänzung folgt, ist die Vertonung des großen Credo. Dieses Glaubensbekenntnis, das im Konzil in Nicea schon 381 nach Christus formuliert wurde. Diese altehrwürdigen Aussagen erfüllt Bach mit einem ganz persönlichen Empfinden. Er verteilt aber die Musik nicht gleichmäßig auf die 3 Artikel des Textes, sondern Gott Vater wird in 2, der Sohn Jesus in 4, und der Geist in 3 Sätzen abgehandelt. Axiale Symmetrie entsteht dennoch, und zwar sehr stark, dadurch, dass in der Mitte der insgesamt 9 Sätze 3 Chöre stehen und dass am Anfang und Ende je 2 ineinander übergehende Chöre stehen, deren jeweils erster erklingt a cappella und wird von einer altgregorianischen Weise bestimmt. Diese Anlehnung an altkirchliche Musik steht eben sicher als Zeichen dafür, dass ihr Text seit Urväterzeiten Gültigkeit hat. Der erste Satz, Credo in unum Deum, ich glaube, ich vertraue auf den einen Gott, ist eine groß angelegte Fuge, deren Thema aus 7 Tönen besteht. Sie erinnern sich, was ich zu 7 gesagt habe. Credo in unum Deum. Die Fuge ist 7-stimmig. Neben den 5 Chorstimmen spielen 2 hohe Geigen in Lagen, die dem Chor nicht mehr erreichbar wären, und dadurch entsteht neben der 5-Stimmigkeit des Chors eine 7-Stimmigkeit, Also auch hier eine Apotheose auf die heilige Siebenzahl, in der sich die Trinität Gottes und die Vier, die Vielfalt der Welt, zu einem Universum treffen. Das Continuo, die tiefsten Instrumente, schreiten im ersten Takt unter der langen Note des Tenors mit 7 Noten den Oktavraum aus und läuft dann wie ein Uhrwerk ab. Also. Solche gleichmäßige Bewegung in den tiefsten Stimmen kennen wir aus vielen Werken Bachs. Weihnachtsoratorium, überall kommt sie wieder vor. Immer wirkt es, als sei die Weltenuhr, die Zeit selbst angestoßen, die dann unabänderlich und unaufhaltbar abläuft. Begann der erste Teil der Messe mit dem Urschrei, zu dieser möchte ich sagen, mit dem Urvertrauen. Das Wort Credo bedeutet im Lateinischen zuallererst, ich vertraue. Für die Vokabel, ich glaube, im Sinn für Wahrhalten, gab es im Lateinischen andere Worte. Man sollte eben vielleicht übersetzen, ich vertraue auf Gott. Es gibt ein Urvertrauen in die Grundlagen unseres Daseins, das Menschen wohl in den ersten Lebensmonaten durch die Zuwendung ihrer Eltern gewinnen. Ist es stark, kann Leben auch mit seinem Leid besser ausgehalten, ja, kann es bewältigt werden. Keiner hat dieses Vertrauen in das Leben exzessiver gelebt als Jesus. Vater, sagte er zu seinem Gott, auch in der größten Not. Jesus ist Vorbild für wahres Menschsein. Vertrauen braucht Ruhe. Dafür stehen die langen Noten im Chor. Es ist aber kein statischer Prozess. Es lebt in ständigem Fluss, in immer neuer Offenheit und Hingabe. Dafür stehen die laufenden Noten im Continuo. Die Fuge ist zudem ein Wunder an kompositorischer Dichte. Ohne irgendwelchen unthematischen Zwischenspiele folgt ein Themeneinsatz dem anderen. Ähnlich kann und darf Vertrauen nicht durch fremde Leid durchlöchert werden. Dann breche es in sich zusammen. Im Gegenteil, es muss immer noch wachsen können, sich steigern. Davon zeugt hier eine zweite Durchführung, die den Ablauf genau um einen Ton nach oben versetzt. Und zu guter Letzt trägt der Bass das Thema vergrößert auf doppelte Werte vor, als würde das Vertrauen ins schier Unendliche wachsen. Indes gleichzeitig zwei Stimmen in 6 Parallelen verschmelzen und so ihre Selbstständigkeit an die andere delegieren, wie es ja wohl auch ein Zeichen von Vertrauen ist. Da klingt es also so, der Bass singt in ganz langen Noten und oben 2 Stimmen drüber auch das Thema in 6 Parallelen. Der nächste, der zweite Satz, Patrem Omnipotentem, übernimmt den Eingangssatz aus einer Kantate. Bach gestaltet für die Messe den Satz allerdings stark um. So beginnt die Fuge im Vorbild, wie üblich, einstimmig. Hier beteuern akkordische Einwürfe der an der Fuge noch nicht beteiligten Stimmen immer Credo, Credo, Credo in unum deum. Ich vertraue auf den Gott. Also das geht so, der Bass singt das Thema. Und die anderen Stimmen singen Credo. Als könne die Aussage sich nur aus der Tiefe entwickeln, ähnlich wie im dritten Kyrie, beginnt hier in der Messe der Bass mit dem Thema der Fuge, das dann nacheinander die anderen 3 Stimmen übernehmen. Als fünfte Stimme, als fünfte Fugenstimme, tritt die Trompete hinzu, keine Chorstimme. Also die Quintessenz wird hergestellt mit dem herrschaftlichen Klang der Trompete. Ganz interessant, hinter der letzten Note dieses Satzes vermerkt Bach in der Autographenpartitur die Ziffer 84. Hat nachgezählt und geprüft, dass seine Absicht verwirklicht war, denn der Satz umfasst genau 84 Takte. 84 ist das Produkt aus 7 und 12. 7 mal 12 ist 84. Der Satz verherrlicht also mit der Anzahl seiner Takte die Zahl der Vollkommenheit, der Begegnung von Gott und Mensch. Et in unum deum Jesum Christum und an den einen Gott Jesus Christus. Im 2. Artikel des nizänischen Glaubensbekenntnisses beginnt Bach, wie den 3. übrigens, mit einer Solo-Arie. Hier wieder für 2 Singenstimmen, erster Sopran und Alt, die in den anderen Duetten als Zeichen dafür, dass 2 Personen der Trinität angesprochen werden. Wieder spricht die Musik exemplarisch von der Verschiedenheit, und doch der Gleichheit von Vater und Sohn. Denn zwei Instrumentalstimmen, wie später die beiden Gesangsstimmen, sind über lange Zeit kanonisch geführt, imitatorisch folgt die eine dem anderen. Die zweite ändert aber die Artikulation, sie bewahrt also ihre Eigenständigkeit. Die erste spielt. Die zweite spielt. Legato die andere Staccato. Selten nur fallen die Stimmen aus dieser Kanon-Nachfolge heraus, verschmelzen in Parallelbewegung und werden so eins. Zum Beispiel bei dem Text Deum verum Deo Deo vero, wahrer Gott vom wahren Gott. Auch dieser Satz hat wie viele eine Vorgeschichte. Sein Thema findet sich nämlich, durchgestrichen, also dort verworfen, im Autograph einer weltlichen Kantate. Dort war es sicher als Musik zum Duett »Ich bin deine, du bist meine« gedacht. Welch sinniges Vorbild zur Darstellung der Einheit von Vater und Sohn. Dies Einssein bedeutet aber nicht, dass Jesus ein zweiter Gott, ein Nebenbuhler Gottes wäre. Er ist sein Verkünder. In ihm hat Gestalt angenommen, was Gott mit den Menschen vorgehabt hat. Vertrauen und Liebe. In der Mitte des großen Credo-Teils folgen nun drei Chöre, die von der Menschwerdung, der Kreuzigung und der Wiederauferstehung des Menschen zu uns handeln. Alle drei Sätze verherrlichen in ihrem Takt die Dreieinigkeit. Sie stehen im Dreiviertel, drei Halbe und wieder im Dreivierteltakt. Et incarnatus est, und er ist Fleisch geworden. Den bewegenden Satz von der Menschwerdung hat Bach erst später, wahrscheinlich wenige Monate vor seinem Tod, in die Messe eingefügt. Mit Sicherheit war es seine letzte Chorkomposition. Ursprünglich war sein Text im vorausgegangenen Duett mitvertont. Zwar mag es Bach gereizt haben, diesem wichtigen Text eine eigene bedeutungsvolle Musik zu geben, es steht aber auch zu vermuten, dass er durch die nachträgliche Einführung dieses Satzes die Axialsymmetrie komplettieren wollte, die mit den bisher nur 8 Sätzen natürlich nicht gegeben war. Nun rückt das anschließende Kruzifixus in die Mitte des Credo, eine theologisch tiefe Aussage. In tiefer, dunkler Ergriffenheit legt die Musik den geheimnisvollen Satz von der Menschwerdung Gottes aus. Die, wieder 5 Chorstimmen, fallen in 3 Klängen nieder. Einstimmig spielenden Violinen ergehen sich in ständigen Seufzerfiguren. Deren Noten zudem chiastisch geordnet sind, das heißt, wenn man die erste und vierte und die zweite und dritte miteinander verbände, ergäbe sich ein Kreuz, ein Symbol, was in der Zeit oft verwandt wurde. Das Continuo, also tiefen Instrumente, pulsiert in einem ruhig grundierenden Vierteln. Zu Beginn 24 Mal mit dem gleichen Ton. Gewiss auch hier als Zeichen für die Erfüllung der Zweit. Ein zweiter Durchgang wiederholt solche Symbolik. In den letzten Takten erklingt verborgen, aber damit auch geborgen in der Mitte des Chorklangs, nämlich im Alt, jener Passus Duriusculus, den wir schon in den beiden Kyrie-Sätzen begegnet waren. Wieder wie dort aufwärts gerichtet, hier auf die Worte et homo factus est, et homo factus est. Wir hören uns das auch mal im Chor an, weil es dort plastischer ist. Der ganze Chor singt et homo factus und der Alt unterstreicht es mit dieser Geste. Hier diese geheimnisvolle Passus auf die Worte und er ist Mensch geworden. Ich glaube, sehr bedeutungsvoll. Eine eigenhändige Unterschriftbox unter einen Rätselkanon über diese Figur erklärt sehr deutlich, was er meint. Er unterschreibt nämlich Christus coronabit crucigerus. Christus wird die Kreuztragenden krönen. Kombiniere. In Jesus ist der wahre Mensch geboren. Der Mensch, der noch in der größten Bedrängnis das Vertrauen nicht verliert und selbst seinen Feinden in Liebe begegnet. Wer ihm nachfolgt, wird die Krone tragen. Ein Symbol zwar der Qual mit seiner Chromatik, aber aufwärts gerichtet auch der Hoffnung. Sie werden zum Beispiel im Weihnachtsoratorium in die Worte unterlegt, soll unser Trost und Hoffnung sein. Nur erniedrigend, also abwärts gerichtet, prägt dieser Passus den ganzen nächsten Ersatz, die Aussage Crucifixus etiam pro nobis. Gegenüber dem klagenden H-Moll, das wir schon so oft gehört haben, ist die Musik nochmal um eine Quinte auf E-Moll erniedrigt. Sie klagt nicht mehr, viel schlimmer, sie schildert das Grauen. Denn Jesus ist von Gott verlassen wie der Häftling in Auschwitz. Wie der libanesische oder jüdische Mutter, die ihr Kind unter ihren Augen von Bomben zertrümmert sieht. Der Satz ist die Parodie eines Eingangschores aus einer bereits 1714, also viel, viel eher entstandenen Kantaten. Erstaunlich, so steht der älteste Satz unmittelbar neben dem jüngsten, Incarnatus und Crucifixus. Die Komposition der Messe umfasst genau genommen eine Zeitspanne von 35 Jahren. Dennoch entsteht an dieser Nahtstelle kein stilistischer Bruch, denn beide Sätze arbeiten gleichermaßen mit einem im Orchester durchgehenden Motiv. Im Incarnatus waren es diese Seufzer der Geigen. Hier im Crucifixus erklingt in den tiefsten Instrumenten im Continuo 12-mal abwärts gerichtet jene unerbittlich chromatische Quarte. Jene Quarte, die wir geheimnisvoll wie eine vorweggenommene Erklärung aufwärts gerichtet ja gerade gehört haben. Dieses unheimliche Pochen hat Bach erst in der Messe eingeführt, vorher hieß der Satz einfach. In schweren Schlägen begleiten Flöten und Streicher den Chor. Dieser singt in ständig dissonanten Vorhaltsseufzern das Unerhörte, schildert er, immer mit harten Dissonanzen. Crucifixus, Crucifixus, Crucifixus. Eine Dissonanz nach der anderen. Besonderes Gewicht bekommt jedes Mal die Worte etiam pro nobis, etiam pro nobis. Wie ein langgezogener Entsetzensschrei schieben sich in die Dissonanzen des anderen Textes diese Worte. Man mag daran denken, Gott opfert seinen Sohn für meine Sünden. Ein Gedanke, der das Christentum durch viele Jahrhunderte, aber übrigens nicht ausschließlich beherrschte. Er ist, glaube ich, aus dem 3. oder 4. Jahrhundert entstanden. Man kann auch deuten, wir haben die Figur ja gerade gehört, et homo factus est. Jesus ist zu dem Menschen geworden, den der Gott sich in der Schöpfung gedacht hat. Er hat mit dem Erdulden sogar der Kreuzigung die gepredigte Gewaltlosigkeit gelebt und damit jenen furchtbaren Zyklus durchbrochen, in dem wir immer wieder unsere Zwichtigkeiten immer und immer und immer wiederholen, um sie schließlich zu bündeln und auf einen zu projizieren, der dann zum Sündenbock für alles wird. Mahatma Gandhi hat gesagt, wenn du weißt, was recht ist, so stell dich hin und handle wie Jesus. Wenn man dich schlägt, schlage nicht zurück. Bleib aber stehen, wo du bist, weiche nicht aus. Ich habe gesehen, dass das funktioniert. Und das kann man ja wohl bei Gandhi wirklich sagen. An Jesus glauben heißt ihm nachfolgen, Vertrauen in das Leben, auch in seine dunklen Seiten zu haben und Liebe zu leben. Das Leid in der Welt kann man wohl nicht wegwischen, sondern gar nicht erklären und gar nicht verklären. Man kann nur versuchen, an seiner Vermehrung nicht mitzumachen und wenn es einem geschieht, das Vertrauen in die Grundlage des Lebens nicht zu verlieren. Am Ende, bei einer 13. Wiederholung dieser chromatischen Ostinatus im Continuo, schweigen die Instrumente. Entblößt von jeder Abstützung, Alleingelassen intoniert der Chor in tiefer Lage Et sepultus est. Dazu bekräftigt der Sopran in Parallelbewegung den niederdrückenden Chromatgang. Man könnte meinen, das endgültige, glanzlose Scheitern ist besiegelt. Das Orchester schweigt, er ist begraben worden. Die Modulation aber dieser wenigen Takte vom drückenden E-Moll in zwar tiefer Lage, aber doch in das frühlingshafte G-Dur statt E-Moll lässt anderes vermuten. Und so ist es. Unmittelbar ohne die Vermittlung eines instrumentalen Vorspiels setzt der Chor ein mit dem Et Resurrexit und er ist wieder auferstanden. Eine Explosion der Freude, des Jubelns mit Pauken und Trompeten, mit dem ganzen Orchester, wird das Unerwartete, Unerhörte besungen. Vier Textabschnitte werden mit immer gleichen oder doch ähnlichen Motiven vertont, nämlich Resurrexit, er ist auferstanden, Ascendit, er ist aufgefahren gen Himmel, Iterum Ventucus, er wird wiederkommen, und Cuius Regni non erit finis, seine Herrschaft hat kein Ende. Immer die gleiche Melodik. Jedem Abschnitt ist aber ein instrumentales Zwischenspiel vorgeschaltet. Das Ascendit, er ist aufgestiegen, ist noch durch einen aufwärtsgerichteten Oktavsprung charakterisiert. Ascend, Ascendit. Das Iterum Venturus, also er wird wiederkommen des Weltenrichters, ist einem daherstürmenden Solo der Bassstimmen vorbehalten, wohl zum Zeichen des Fundamentalen, des einen übermächtigen Herrn. Da singen die Et iterum venturus est cum gloria, venturus est cum gloria. Alle Choristen zusammen. Dazu modelliert dieser Textteil in die Tonart der Klage H-Moll. Sicher zu Recht, wenn man etwa an den Weltenrichter Jesu in Michelangelos jüngsten Gericht denkt, der mit einer so gewaltigen Geste die Verdammten zu seiner Linken wegtreibt, dass sogar Maria neben ihm sich erschauernd abwendet. Aber er denkt bei dieser Musik, bei dieser Stelle an Moll, an Klage. Viel zu virtuos ist die Gloria, die Ehre des Richters ausgeschmückt, als dass ein Hörer fürchten könnte, er sei von solcher Herrlichkeit ausgeschlossen. In einem Jubel ohnegleichen bringen die Trompeten den letzten Textabschnitt, Cuius Regni non erit finis, in Triolen, kecken Baktriusrhythmen und überschwänglichen 16-Ketten zu Ende. Also wieder mit dem Thema. Das Thema ergibt vorwärts wie rückwärts gelesen wieder die gleiche Notenfolge. Solches Experimentieren mit den Noten erlebten wir schon im Quoniam tu solus sanctus. Wir kennen es auch aus anderen Bachwerken. Mir kommt es immer wie ein Spiel mit der Zeit vor. Als könne der Zeitpfeil rückwärts weisen, was unserer Vorstellung nach nicht möglich ist. Jedenfalls wie ein Spiel mit den Urgegebenheiten des Kosmos, wie, um das berühmte Goethe-Wort über Bach zu zitieren, wie sich's etwa in Gottes Busen kurz vor der Weltschöpfung möchte zugetragen haben. Als nämlich alles noch unentschieden war, der Raum keine Konturen, die Zeit keine Richtung hatte. Im Tu Solus Sanctus wird so der Schöpfergott besungen, der mit dem Et Resurrexit alles umkrempelt, das Ende zum Anfang werden lässt. Ebenso zwingend wie der Chorbass in seinen ersten Noten die absteigenden Moll-Dreiklänge der Inkarnation umwandelt in einen aufwärtsfahrenden Dur-Dreiklang. Loslassen von vertrauter Geborgenheit, Abschied nehmen von geliebten Menschen, fällt auch im Leben leichter, wenn Neues auf uns wartet. Warum sollte das im Sterben anders sein? Wir können nichts wissen von einem Leben nach dem Tod. Es gibt keinen Reiseführer des Jenseits. Aber wenn wir Vertrauen in die Grundlagen allen Lebens haben, wenn wir wie Jesus Vater sagen, warum dann sich nicht freuen wie ein Kind, das vor Weihnachten auch nicht weiß, was ihm sein Vater schenkt? Aber fest darauf vertraut, dass er es beschenkt. Und fordert die Kraft dieser Musik, noch bevor wir ans Jenseits denken, nicht auch uns zur Auferstehung auf? Ganz bescheiden, nach Niederlagen aufstehen, nach Scheitern neu beginnen. Der nächste Satz, er beginnt den dritten Glaubensartikel, Et in Spiritum Sanctum. Er steht in erhöhenden A-Dur, zwei Oboe der Mori, also Liebesoboen, singen das Lob des Geistes in einem himmlisch schwebenden Sechs-Achtel-Takt. Die strömende, schwingende Bewegung dieses Geistes teilt sich ganz unmittelbar dem Hörer mit. Nach dem, was ich zu den Duetten über Jesus gesagt habe, könnte man vermuten, hier sei ein Terzett angesagt. Das ist aber ganz und gar nicht so, denn der Geist ist eben nicht wie Jesus ein zweites, ein anderes als Gott, sondern der Geist ist das Merkmal Gottes, das Einende, die Synthese. Wie auch die Alchemisten mit der Quintessenz nicht eine neue Essenz suchten, die Physiker mit der Urkraft nicht eine neue Kraft, sondern die Essenz bzw. die Urkraft, die den anderen zugrunde liegt. So hören wir hier auch keinerlei kanonische Nachfolge, wie in den Jesus-Duetten. Das Einssein wird vielmehr dadurch betont, durch ständige Parallelbewegung der beiden Oboen, ja sogar dadurch, dass sie oft gleiche Noten, also unisono musizieren. Der Geist vereinigt alles. Zusätzlich, der Geist ergänzt auch, so wie die Noten der beiden Oboen sich oft rhythmisch ergänzen. Da spielt die eine Oboe, die andere, die andere, die andere, also immer so wechselweise Rhythmen. Dazu singt die tiefste Stimme, der Geist ist Fundament von allem. Die 12x12 Takte der ganzen Arie verweisen denn auf die potenzierte Vollkommenheit, die entsteht, wenn Himmel und Erde sich begegnen. Wie der erste Satz des Credo ist das folgende Confiteor eine Fuge, eine ganz dichte Fuge, wieder über einer laufenden Bewegung im Continuo als Zeichen der Zeit. Wieder a cappella, als stilistischer Rückgriff, diese Aussage ist zeitlos. Aber auch zum Zeichen, dass dieses Bekenntnis keiner Stütze, keiner instrumentalen Abstützung bedarf. In zwei unterschiedlichen Themen vertont Bach die beiden Textstellen. Das erste auf den Text Confiteor unam baptisma, ich bekenne eine Taufe, umgreift die alles umfassende Oktav. Das zweite auf den Text in remissionem peccatorum, zur Vergebung der Sünden, insistiert auf der Vergebung, indem es die Noten repetiert, remissio, und unterlegt wieder dieses chromatische Erlösungsmotiv. Entschuldigung, ich habe mich verspielt. Werden die beiden Textteile mit ihren unterschiedlichen Themen nacheinander in je einer kleinen Fuge vertont, dann wieder übereinander gestellt, wie wir es schon beim Gratias erlebt hatten, gegeneinander verfugt. Sie sind nicht voneinander zu trennen, erweisen sich als zwei Seiten einer Medaille. Ich höre, wie wunderbar kann das Musik machen, wozu Sprache immer ein Nacheinander braucht. Nach der Hälfte des Satzes setzt mit beiden Textteilen jene gregorianische Weise ein, deren anderen Abschnitt wir im ersten Satz des Credos schon gehört hatten. Zunächst in gewichtigen halben Noten, kanonisch zwischen Bass und Alt. Unum Baptis. Ähnlich eher noch, dann später in verdoppelten Noten im Tenor, also ganz, ganz lang. Ähnlich eher noch konzentrierter als das erste Credo ist diese Musik in den wieder fünf Chorstimmen ohne jedes Ausruhen, ohne jedes Zwischenspiel, unglaublich dicht verfugt. Die Aussagen stolpern fast übereinander, sodass man schier Mühe hat, alles zu hören, was sie sagen. Etwa neben dem gewichtigen Kanon, den ich gerade gespielt habe, die zu gleicher Zeit weiterlaufende Doppelfuge, die extrem dicht ist, mit allen ihren Beteuerungen noch wahrzunehmen. Dieser Satz geht unmittelbar über zum Et expecto resurrectionem mortuorum, und ich erwarte die Auferstehung der Toten. Als müsse sich der Hörer an das Unglaubliche herantasten, sind immer noch a cappella, also ohne Instrumente, erst 22 Takte Adagio vorgestaltet, die zum geheimnisvollsten gehören, das wir aus Bachs Feder kennen. Ständige Chromatik und enharmonische Verwechslung zeugen von dem Staunen, in das der Text versetzt, und wohl auch von der unerwarteten Verwandlung, die Auferstehung der Toten bedeutet. Der Kurs fängt so an, Sie hören alle, dass da harmonisch unglaublich viel passiert. Oder eine ganz unglaubliche Stelle, Expecto, eine enharmonische Verwechslung. Das heißt, die Ton werden plötzlich um 7 Quinten nach oben gerückt. Von hier eine unglaubliche Aussage. Und dann schließlich bricht er los, der Jubel ohnegleichen, mit dreifachen Fanfaren und Trompeten. Der Chor singt den Auftakt, Expecto, und die Trompeten setzen ein. Der Satz geht zurück auf die eine Ratswahlkantate mit dem Text, jauchzt ihr erfreuten Stimmen, steigt zum Himmel hinauf. Sächsisch. Und wahrlich himmelhoch jauchzend ist diese Musik. Der Freudentimer der ganzen zukünftigen Welt und damit das ganze große neunsätzige Credo wird besiegelt von einer Fuge über das Wort Amen. Wahrlich gewiss, das bedeutet das Wort. So bekräftigt die Musik den Jubel mit exaltierten Koloraturen im Chor und in der Trompete. Das anschließende Sanctus ist sehr früh, nämlich schon 1724 entstanden und von Bach damals in einem Weihnachtsgottesdienst musiziert worden. Der Text regt Bach zu außerordentlicher Ekstase an. Er geht auf eine Vision des Jesaja zurück. Der Prophet sah den Gott, umgeben von Seraphimen, von denen ein jeglicher 6 Flügel hatte. Und einer rief dem anderen zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und so mächtig riefen diese Seraphimen, dass die Überschwellen bebten von der Stimme ihres Rufens. Dies dreimal heilig, dass die Trinität Gottes seine alles einende Kraft verherrlicht, vertont Bach mit 5 dreistimmigen Klangkörpern, 3 Trompeten, 3 Oboen, 3 Streicheroberstimmen, ein 6-stimmiger Vokalchor, der oft in 3 Ober- und 3 Unterstimmen geteilt ist, die sich, wie es im Jesaja-Text heißt, das heilig einander zurufen. Wie wichtig Bach diese Symbolik gewesen ist, geht daraus hervor, dass nur hier dem Orchester eine 3. Oboe und dem Chor eine 2. Altstimme hinzugefügt ist. Nirgends sonst in der ganzen Messe wird das Instrument oder diese Altstimme eingesetzt. In einem fließenden Vierertakt bewegen sich alle Stimmen immer wieder in Triolen. Die Vision eines flügelschlagenden Schwebens ist hergestellt. Die 6 Flügel der Seraphime mögen über ihre Bildhaftigkeit, über ihre architektonische Funktion hinaus symbolische Bedeutung haben, als Hinweis auf die übermenschliche Kraft, die der Gott in den 6 Schöpfungstagen bewies. Und diese 6 findet sich dann nicht nur im 6-stimmigen Chor wieder, auch in dieser ständigen Folge von 6-Akkorden oder dazu auch in den Schlägen der Pauke, die den Satz immer mit 6 Schlägen unterstreicht. Die 48 Takte des gesamten Sanctus gliedern sich in ständige 6- bzw. 12-Taktperioden. Das alles kann kein Zufall sein. Bachs Musik ist neben ihrer tief schürfenden Emotionalität in bedeutungsvoller Symbolik noch der Struktur des Kosmos verbunden. Darin unter anderem liegt ihre weltumspannende, die Zeiten überdauernde Größe. Die tiefsten, die Continuo-Stimmen fügen solcher Gedankentiefe eine weitere hinzu. In gewaltigen Oktavschritten geben sie zunächst dreimal ein sicheres Fundament auf dem Grundton D. Sanctus. Dann steigen sie mit solchen Schritten eines Riesen durch den ganzen Tonraum. Den Raum eines Gottes, der alles in sich eint, wie die Oktave, die Töne, schreiten sie aus. Nur in den letzten Takten übernimmt auch das Continuo oder die Chorbässe die engelisch schwebenden Triolen, erst nur andeutend, schließlich in einer langen Kette. Ein deutliches Zeichen für das Wunder, dass der Himmel zur Erde herabsteigt. Angelus gelesen, der Himmel senket sich, er kommt und wird zur Erde. Wann steigt die Erde empor und wird zum Himmel werden? Eine Frage, die wir uns angesichts von Leid und Krieg in der Welt immer wieder stellen. Eine Frage, die mit einer Vision am Ende der Messe beantwortet wird. Der Sanctus mündet nahtlos in das Plenis und Zöli, ein übermütiger Dreiachteltakt, der nach der Wucht des Sanctus nicht leicht zur Wirkung zu bringen ist. Aber die Übermütigkeit des herumwirbelnden Tanzes gehört offenbar genauso zu den Seraphim wie ihre Würde. Das Thema beginnt mit einem aufgeregten Sechssprung nach oben und ergibt sich dann auf das Wort Gloria in fröhlichen Koloraturen. Und so weiter. Zuerst singt der Chor wieder allein, ohne Abstützung der Instrumente. Und dann genau nach 24 Takten, wenn im Chor die tiefste Stimme, der Bass, dem Jubeltanz seine fundamentale Kraft verleiht, fällt das Orchester ein, gleich mit Pauken und Trompeten. Bald danach hören wir im Chorbass zum ersten Mal ein zweites Thema. In seinen ersten Noten noch koloriert, das heißt nämlich eigentlich, später sogar ins düstere Moll abgewandelt, wird es immer wieder eingeworfen, am Schluss sogar einstimmig von allen drei Trompeten wie ein Signal herausgeschmettert. Es ist das Thema des nächsten Satzes, des Osanna in Excelsis, das da vorweggenommen ist und die beiden Sätze miteinander verbindet. Auch hier setzt der Chor a cappella ein, entblößt jeden instrumentalen Haltes, aber nun sind es nicht vier Chorstimmen wie manchmal, nicht fünf wie meist, nicht sechs wie im Sanctus, sondern 2x4, 8 Stimmen. Der Chor ist gespalten in zwei Chöre. Der Satz ist eine Übernahme aus einer Huldigungskantate auf diesen August und von den Studierenden der Universität Leipzig aufgeführt. Und dass da vor dem König, der übrigens zur Herbstmesse in Leipzig weilte, ein Aufzug von 600 fackeltragenden Studenten aufzog, lässt die Ausmaße der abendlichen Jubelfeier im Freien erahnen. Übrigens für Bach ein Dies Ater, denn er verlor einen Tag später seinen Star-Trompeter, für den die ganzen großen Trompeten-Sachen geschrieben sind, an Herrn Reiche. Denn durch den Freiluftauftritt ist er kurz danach verstorben, weil, so heißt es, er wegen des Blasens große Strapazen gehabt und auch der Fäckelrauch ihm sehr beschwerlich gewesen. Neben dem Grundthema, das immer wieder von einem Chor einstimmig ausgerufen wird, steht ein zweites Thema mit fröhlichen, ausgedehnten Koloraturen, das erst im ersten Chor, danach im zweiten Chor in einem kleinen Fugato durchgeführt wird, in das der jeweils andere Chor immer wieder mit dem Hauptthema hineinruft. Das Fugenthema heißt so, die andere Stimme. Schließlich jubelt dieses Thema in einer Durchführung durch alle 8 Stimmen, wie ein Karussellreigen geht es da, und der die Überschwänglichkeit nochmal unterstreicht. Der Text ist überliefert als Geschrei der Menge, als Jesus in Jerusalem einzog. Er findet seine Fortsetzung in den Worten, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn in Benediktus. Hier in der Messe eine Arie für ein Soloinstrument, Tenor und Continuo, also tiefes Instrument. Die bescheidenste instrumentale Besetzung in der ganzen Messe. Dazu in der Tonart H-Moll, die auf die Klagerufe des Anfangs verweist. In Bachs Autograph steht übrigens keine Angabe, ob das Soloinstrument die Violine oder die Flöte sein soll. Für beides sprechen gewichtige Gründe. Ich habe es bisher immer mit Violine, heute diesmal mit Flöte besetzt. Das Thema greift weit, schon mit seinen ersten 4 Noten zur Dezim aus, als wollte es den Hörer umarmen. Entschuldigung. Himmlisch liebliche Triolenketten begrenzen dann den Benediten, das Spiel, die Flöte oder die. Oktavschritte im Bass verweisen auf die Allmacht des Gelobten. Die strahlende Lage des hohen Tenors trägt bei zur zwar innig intimen, aber sehr würdigen Verherrlichung des Messias. In einer Wiederholung des Osanna erfährt solche Intimität ihre eruptive Bekräftigung. Die Messe schließt mit einer dreifachen Anruf des Agnus Dei, des Gotteslamms. Zweimal mit dem Erbarmensruf Miserere nobis, erbarme dich unser. Einmal mit der Bitte Dona nobis pacem. Diese letzte Bitte spaltet Bach ab und gibt ihr mit einem Chor ein eigenes Gewicht. Die Anrufe und die anderen Bittrufe ums Erbarmen aber packt er in eine Arie. Eine Arie, die wie ein Fremdkörper in der Umgebung der Messe wirkt, dies nicht nur wegen ihres aus der Tonartenumgebung völlig herausfallenden G-Moll, die einzige B-Tonart in der Messe, sondern besonders, weil sie Jesus anspricht, aber nicht in einem Duett vertont ist, also nicht zugleich auf Gott Vater verweist, sondern nur ganz persönlich, innig, inbrünstig bittet. Beide Violinstimmen kontrapuntieren, unisono spielen die warme Altstimme. Ein erratischer Block, ein Findling aus alten Zeiten ist diese Arie in der Tat, nämlich eine Parodie aus dem, dem Himmelfahrtsoratorium. Es ist um 1730 entstanden, möglicherweise als in der Nähe von Kyrie und Gloria. Zu den drängenden Worten Miserere nobis passt gut das Hauptmotiv mit der gebremsten Heftigkeit eines anapästischen Rhythmus. Wenn man den umkehrt in den daktylischen Rhythmus, dann hat es viel mehr Ruhe. Aber es hat immer etwas Heftiges. Dazu kommen synkopisch seufzende Sekunden. Die Vorlage ist in ihren letzten Takten schon gewagt, aber was die H-Moll-Messe-Parodie uns zumutet an Intervallsprüngen am Ende, gar ein Unterkippen des Leitons in die Unteroktav und dabei ein Abknicken in die Lage des nächsten Satzes, das ist unglaublich. In der Vorlage hieß der Satz so. Der H-Moll-Messe heißt gleichen Takte. Viel höher. Und jetzt? Ja, also der Leitton nicht, wie es jedes Gesetz fordert. Nach unten geht es unglaublich. Dazu ändert Bach die Vorlage auch gedanklich einschneidend. Dem Vorbild fehlt nämlich die Motive der Anrede Agnus Dei. Wie in einer tiefen Verbeugung senkt sich dort die Musik in einem Kniefall durch eine Oktav abwärts. Agnus Dei knietoi ollis peccata. Und damit hören wir einen gegenüber dem Vorbild völlig neuen Gedanken, nämlich einen strengen Kanon zwischen der Singstimme und den Violinen. Die Singstimme, die Geigen, Singstimme, Geigen, Singstimme. Kanon steht für Nachfolge und Jesus Nachfolge ist es allein, die zum Optimismus des letzten Satzes berechtigt. Im Dona nobis pacem weist die autographe Partitur vier leere Notenzeilen auf. Hatte Bach ursprünglich eine Komposition mit achtstimmigem Chor schaffen wollen, des Osanna, und kam ihm der glückliche Einfall einer Parodie erst unter dem Liederschreiben? Denn mit dem Dona nobis pacem wiederholt Bach die Musik des Gratias Agimus. Wir sagen sie Dank. Glücklich nenne ich diesen Einfall, denn er rundet die Messe mit dem Bezug auf den früheren Satz ab. Er spannt einen riesengroßen Bogen. Mit dem Zitat unterlegt Bach der Bitte aber zugleich die Erwartung seiner Erfüllung, das Lob des Wir sagen dir Dank. Das Dona nobis pacem Bachs ist eigentlich kein Bittruf mehr, es ist ein Danklied. Mit Worten Eichendorffs, es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst, so vorsichtig, so scheu wie der Zauber eines unerwarteten Morgenrots, nämlich ohne jeden Trompetenjubel beginnt der Satz. Die Dichte der Einsätze, die die strahlende D-Dur-Tonart, lass mich doch vom ersten Takt an hoffen, dass diese Bitte erfüllt wird. Man muss Bachs Deutung nur vergleichen mit der Beethovens, dessen Bitte vom Kriegsgeschmetter der Trompeten begleitet wird. Hier nichts davon. Man hat kritisiert, dass Bach auf den einen kurzen Text, Dona Nobis Pacem, nun eine Fuge mit zwei Themen geschrieben hat. Aber ich finde gerade, dass in der unterschiedlichen Textdeklamation eine unglaublich zärtlich insistierende Variante liegt. Dona Nobis Pacem, schenk uns Frieden. Pacem, Dona Nobis, Frieden schenke uns. Dona oder Pacem. Und dann erfüllt es sich wieder mit Worten Eichendorffs und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus. Alles, was ich zum Gratias Agimus gesagt habe, scheint verstärkt zu gelten, als habe es nur darauf gewartet, sich hier zu erfüllen. Die Intensität einer Fuge, die dicht ein Thema auf das andere türmt, keinerlei entspannende Zwischenspiele kennt und schließlich in einer sechsstimmigen Engführung von Trompetengewissheit überstrahlt, ihre Apotheose findet. Man spürt, es wird sich erfüllen, was in der Matthäus-Passion prophezeit ist. Der Friedensschluss ist nun mit Gott gemacht. Frieden mit Gott, also doch wohl mit seiner Schöpfung. Frieden unter den Völkern, Frieden mit meinen Mitmenschen und vielleicht Voraussetzung für all das, Frieden mit mir selbst. Wirklich eine unerfüllbare Vision. Wir hören noch den Schluss dieses Dona Nobis Pacem, wie aus dem Bass. Zeige Tenor. Drittes Thema, Alt, viertes Thema, Sopran und jetzt plötzlich die Trompeten. Flügel aus. Vielleicht in ein anderes Zeitalter, vielleicht erleben wir es nicht. Vom Urschrei des Beginns über das Urvertrauen des Credo führt die Musik in eine Vision. Keine Bitte endet, schon gar nicht die Bitte eines Verzweifelten wie im ersten Satz. Vielmehr die Vision, wie es sein könnte, wenn wir Menschen würden, vertrauen könnten, lieben könnten wie Jesus. Ein beherzigenswertes Graffiti an einer Zürcher Kirchenwand, und damit ende ich, brachte es auf den Punkt. Mach's wie Gott, werde Mensch.